Schönen guten Tag, Herr Herrmann.
Guten Tag, Frau Hellwold.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch, die Überraschung ist nicht, dass der Islamische Staat im Jahr 2014 scheinbar wie aus dem Nichts entstehen konnte. Das wiederum überrascht mich. Warum war es nicht überraschend, dass Sie so plötzlich auf der Tagesordnung standen?
Die große Überraschung war lediglich, dass es Ihnen gelang, innerhalb weniger Wochen über so weite Teile Syriens und vor allen Dingen des Iraks sich auszubreiten und eine Fläche unter Kontrolle zu bringen, die so groß ist wie Großbritannien. Und die haben ein Vakuum genutzt, das eben der Bürgerkrieg in Syrien und noch mehr die falsche Politik in Bagdad ausgelöst hat. Aber der Islamische Staat selbst besteht mit Vorläuferorganisationen seit 1999. Ich habe auch immer wieder darüber beschrieben. 1999 hat der jordanische Palästinenser Zarqawi in Afghanistan eine Gruppe von arabischen Dschihadisten angeführt, die an der Seite von Osama bin Laden gekämpft haben. Und mit dieser Gruppe ist er, als die amerikanischen Angriffe auf Afghanistan begonnen haben, über Iran in den Irak übergesiedelt und hat sich dort festgesetzt. Und seit 2001 ist diese Organisation immer größer geworden, hat sich immer deutlichere Strukturen verschafft, so dass es dann nicht mehr überraschend war, dass diese Gruppe unter der Führung von Abu Bakr al-Baghdadi seit 2010 in Syrien und im Irak so festgesetzt hat, dass sie das Vakuum ausnutzen konnten, das dort der Zerfall staatlicher Ordnung hinterlassen hat.
Wenn Sie sagen, seit 1999 gab es die Vorgängerorganisation, die Weltgemeinschaft hat das ja schon so ein bisschen, glaube ich, auf dem kalten Fuß erwischt. Also selbst wenn es die Organisation vorher gab, hatte man nicht so das Bewusstsein, dass die existiert und dass sie tatsächlich diese Bedeutung auch erlangen kann so schnell.
Nun, der Westen hat immer geglaubt, wenn dschihadistische Organisationen zerschlagen sind, dass das Problem gelöst ist. Das war 2001 mit dem Angriff auf Afghanistan der Fall, als man geglaubt hat, dass nun das Basislager von Al-Qaida zerstört sei. Das war der Fall, als 2008, als amerikanische Soldaten mit irakischen Stammesmilizen in der Sahwa-Bewegung Al-Qaida zerschlagen haben. Damals hieß es Al-Qaida im Irak. Damals hatte dieser Islamische Staat im Irak nur noch 800 Mann unter Waffen, 800 Krieger. Heute sind es irgendwo zwischen 30.000 und 50.000 schwer zu taxieren. Das heißt, wir haben die Gefahr unterschätzt, dass sich diese Ideologie neu formieren kann. Und vor allen Dingen ist es uns sehr mehr oder minder durchgerutscht, dass ab 2010 dieser Abu Bakr al-Baghdadi, dieser bis dahin kaum bekannte Theologe, auch sensationelle staatsgestaltende Fähigkeiten entwickelt hat und die Grundlagen geschaffen hat für den Staat, den wir heute haben. Das ist ein Staat, das ist keine Terrormiliz und das ist ein islamischer Staat und da ist sehr viel Islam drin und das ist ein Staat. Ein Staat allerdings nicht nach unseren Vorstellungen vom Völkerrecht, von der Westfälischen Friedensordnung, sondern ein Staat, der Grenzen nicht anerkennt und ein Staat, der lediglich eine Beziehung zum Ausland anerkennt, und zwar den ständigen offensiven Dschihad, um sein Territorium weiterzuentwickeln. Also was uns durchgerutscht ist, ist zu erkennen, dass 2010 der Übergang stattgefunden hat von einer bloßen Terrormiliz zu einer wirklichen staatlichen Ordnung mit allen staatlichen Institutionen, die eben der moderne Staat hat.
Ich weiß nicht, ob der Eindruck täuscht, aber wenn wir über Ideologie sprechen und Al-Qaida und IS, natürlich kann man das auch nicht unbedingt wirklich vergleichen, aber ich denke immer, also gerade an diese Enthauptungsvideos, die man sieht, woher kommt diese völlig andere Qualität von Grausamkeit, die da auch drin steckt?
Zum einen lässt sich das durchaus aus dem Koran ableiten. Der Koran ist ein Buch der Widersprüche. Aus dem Koran können Sie alles herauslesen. Eine Besonderheit des Islamischen Staates und seiner Theologen ist, dass er den Koran Wort für Wort und Buchstaben für Buchstaben auslegt, während die Mehrzahl der Muslime eine Tradition der Exegese anerkennt. Der Koran war sehr kurz gefasst. Das war ein Buch, das nur zu verstehen war, wenn man die zeitlichen und örtlichen Umstände der sogenannten Offenbarung von Mohammed in Betracht gezogen hat. Spätere Generationen wussten das nicht. Da brauchte man eben die Tradition. Das war damals so. Deswegen müssen wir das so und so interpretieren. Diese Theologen sagen, wir verwerfen diese ganze Tradition der Exegese, lesen nur Buchstabe für Buchstabe. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von solchen zur Gewalt aufrufenden Suren. Aber das ist keine Besonderheit des Korans. Sehen wir mal in das Alte Testament, da gibt es auch über 100 Aufrufe, Menschen zu töten. Das heißt, die Frage ist immer, wie geht man dann mit sogenannten heiligen Schriften um? Die meisten Muslime haben dafür eben die Form gefunden, betten das in eine Tradition ein. Und dann der zweite Punkt ist, die Krieger des Islamischen Staates sind sich bewusst, was diese Enthauptungs- und Verbrennungsvideo bei uns anrichten. Und ihr Ziel ist es, bei uns so ein Entsetzen auszulösen, dass eine Bereitschaft entsteht, dort militärisch zu intervenieren. Denn eine Grundlage, eine wichtige Grundlage dieses islamischen Staates ist das apokalyptische Denken. Wir sind derjenige als Staat und als Kalifat, der den Prozess einleitet, der zum jüngsten Gericht führt. Und am Beginn dieses Prozesses steht, dass die sogenannten Armeen des Westens oder die römischen Armeen, wie es in der islamischen Tradition heißt, dass diese Armeen nach Nordsyrien kommen und dort von der Armee des Islams geschlagen werden. Und da ist es nur ein kurzer Prozess bis zum jüngsten Gericht. Und der Islamische Staat zieht sich als Katalysator für diesen Prozess und deswegen werden diese Videos so eingesetzt.
Sie haben ja vorhin beschrieben und erklärt, wie schnell und warum der Islamische Staat eben nicht mehr nur eine Terrororganisation ist, darüber hinausgewachsen ist, sondern wirklich eine Staatsform. Was macht den Islamischen Staat denn ganz praktisch so erfolgreich?
Es gibt eine Vielzahl von Gründen für seine Stärke und für seine, sagen wir, Überlebensfähigkeit. Zunächst einmal, es ist eine veritable Armee. Je nachdem, also wen wir zu den Kriegern zählen, zwischen 30.000 und 50.000 Waffentragenden, das ist die Größe einer Armee. Der zweite Grund ist, diese Armee ist gut organisiert. Die Stützen des Islamischen Staates und vor allen Dingen seiner Armee sind erfahrene Generäle und Offiziere der Armee von Saddam Hussein, der 2003 gestürzt wurde und die nun über diesen Weg eine Möglichkeit zur Rache sehen. Also erstens die Größe, zweitens die Organisation, aber auch drittens die Waffen. Sie haben zunächst Waffen auf dem Schwarzmarkt erbeutet. Einheiten Desertierten haben ihre Waffen mitgebracht. Als der Islamische Staat am 10. Juni 2014 Mosul eroberte, hat er die dortigen Waffenlager der irakischen Armee erbeutet mit modernsten amerikanischen Waffen. Ein vierter Grund ist finanziell unabhängig. Der Islamische Staat lebt nicht mehr von Finanzzuweisungen aus dem Ausland, sondern es ist ein Finanzierungssystem aus dem Innern heraus durch den Verkauf von Rohöl, von Ölprodukten an Nachbarstaaten, von Schutzgelderpressungen, Erpressungsgelder für gekidnappte Ausländer, aber auch reiche Iraker und Syrer, Verkauf von Antiquitäten natürlich. Aber als der Islamische Staat die ganze Stadt Mosul übernommen hat, hat er natürlich die Immobilien der Stadt übernommen und vermietet Läden, vermietet Wohnungen. Dann Steuern, er hat eine Steuerverwaltung aufgebaut. Das heißt, es gibt ein System, damit kann man keine großen Investitionen machen. Das ist die Achillesferse dieses Staates. Er kann keine Straßen langfristig instand halten oder kann keine Industrieanlagen aufrechterhalten. Er kann nicht einmal Ersatzteile für die Ölanlagen importieren, denn wer betreibt schon Handel damit? Aber es reicht vorübergehend, um diese Armee zu finanzieren und um den Kriegern einen Sold zu geben, der höher ist als alle anderen Gehälter in der Region.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Also, dass es eben nicht nur die Ideologie ist, sondern tatsächlich auch ganz praktisch, dass das klingt jetzt ganz furchtbar zynisch, aber ein attraktiver Arbeitgeber ist.
Und wenn Sie akzeptieren, dass dieser Islamische Staat für diese Menschen ein bisschen attraktiv ist, dann können Sie sich vorstellen, wie sehr sie sich unterdrückt und diskriminiert gefühlt haben in früheren Staaten.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass sich der Vorgänger, die Vorgängerorganisation des Islamischen Staates nur deswegen wieder neu organisieren konnte, weil die Amerikaner aus dem Irak abgezogen sind oder ihre Truppen abgezogen haben und damit eben auch die Unterstützung verloren gegangen ist für diejenigen, die die Extremisten bekämpft haben oder das versucht haben bis dahin. Sie schreiben auch, dass über Syrien lange eben die meisten ausländischen Dschihadisten in den Irak und zum IS gekommen sind. Gäbe es den Islamischen Staat nicht, wenn die Amerikaner da sich anders verhalten hätten?
Es gäbe den Islamischen Staat in der heutigen Verfassung mit Sicherheit nicht, hätte es die Invasion des Jahres 2003 nicht gegeben und den Sturz des irakischen Regimes, weil diese Invasion zunächst die Institutionen des irakischen Staates aufgelöst hat. Die damaligen sunnitischen Herrscher sind in den Untergrund gegangen und haben mit diesen dschihadistischen Vorgängergruppierungen, von denen jene von Zarqawi, die später der Islamische Staat werden sollte, der stärkste war, und haben sich diesen angeschlossen. Das heißt, die amerikanische Invasion, im Wesentlichen von Amerika getragene Invasion, war ein ganz zentraler Erklärungsgrund für das Entstehen des Islamischen Staates, absolut.
Barack Obama hat auch eingeräumt, die USA hätten einfach noch keine Strategie für den Krieg gegen den Islamischen Staat. Wie kann das sein?
Das Vorgehen gegen den Islamischen Staat ist extrem komplex. Sie brauchen für das Vorgehen im Irak eine andere Strategie als für das Vorgehen in Syrien. Sie können den Islamischen Staat nicht einfach nur in den Irak schlagen, weil er sich dann nach Syrien zurückzieht und sich reorganisiert. Und wir wissen ja, dass der Westen sich weiter schwer tut mit der Regelung der Zukunft des Regimes von Bashar al-Assad. Ich bin der Meinung, der Islamische Staat ist die größere Gefahr als das Regime von Assad. Das heißt also, wenn wir den Islamischen Staat besiegen wollen, dann müssen wir einfach diese Kröte schlucken und müssen sagen, gut, dann regeln wir das mit Assad später. Das ist das eine, dass es also sehr, sehr komplex ist, sondern das andere, es ist eines, den Islamischen Staat militärisch zu besiegen. Das kann man zu einer Mischung, einer Kombination aus Luftschlägen und Bodentruppen, wobei die Bodentruppen durch die Mächte der Region gestellt werden, die Kurden, die Iraker, immer mehr die Iraner. Ohne die Iraner wäre es nicht möglich gewesen, den Islamischen Staat bisher in Schach zu halten. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch einen Kampf gegen die Ideologie. Denn wenn es uns nicht gelingt, diese Ideologie, die nun auch Wurzeln schlägt unter neosalafistischen Kreisen hier in Europa, zu entzaubern und mit zu vernichten, haben wir eine weitere Eskalationsstufe des islamistischen Terrors. In den vergangenen Jahrzehnten hatten wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine Eskalation des islamistischen Terrors. Die jeweiligen dschihadistischen Gruppierungen haben einen immer größeren Kreis von Feinden erklärt, haben immer mehr zu Gewalt gegriffen. Und das heißt, wenn es uns heute nicht gelingt, also bereits dieses massive Problem des Islamischen Staates auch ideologisch einzudämmen, dann haben wir mutmaßlich die nächste Eskalationsstufe und die wird uns noch viel mehr beschäftigen als der Islamische Staat, der uns ja gefährdet, weil Flächenbrand in der Region überschwappen, aber auch gleichzeitig zurückkehrende Dschihadisten, von denen jeder Vierte nach Auskunft der Sicherheitskreise bereit ist, in Europa einen Anschlag zu verüben.
Haben wir denn Ihrer Einschätzung nach überhaupt noch die Chance, den Islamischen Staat wirklich zurückzuschlagen, einzudämmen?
Unbedingt. Zumal sich nun alle Staaten in der Region auch als ein Ziel des Islamischen Staates sehen. Sie sehen, dass das im Visier des Islamischen Staates sind. Denn eine Zeit lang sah es ja durchaus so aus, als ob Saudi-Arabien den Islamischen Staat nicht direkt unterstützen würde, aber beide Augen zudrücken würde, weil er eben auch gegen Assad kämpft. Und das ist das Ziel der saudischen Königsfamilie, den Sturz von Assad herbeizuführen, um damit den wichtigen Eckstein aus der schiitischen Achse, dem schiitischen Halbmond, herauszubrechen und damit die Vorherrschaft der Sunniten in der arabischen Welt wieder auszudehnen.
Sie sagen, es braucht und es wird wahrscheinlich geben, diese Zusammenarbeit auch mit autokratischen arabischen Regimen. Das klingt auch alles immer so furchtbar, wenn man das ausspricht, aber atmen die ein bisschen auf, dass durch diesen neuen gemeinsamen Gegner ein bisschen auch der Druck zurückgenommen ist, der aufgebaut wurde nach den Reformen, die durch die Proteste Arabischer Frühling 2011 ja so ein bisschen aufgebaut wurden? Sind die ein bisschen dankbar auch, dass man jetzt wieder einen anderen gemeinsamen Feind hat?
Das ist die Strategie des alten, neuen ägyptischen Regimes, unentbehrlich zu sein in diesem Kampf gegen den Terror. Aber da muss man sich nichts vormachen. Also die Proteste vom Frühjahr 2011 haben eben nicht zu einem arabischen Frühling geführt, haben nicht zu einer Demokratisierung geführt. Es war ein Aufbegehren der Jugend, die sich ausgeschlossen gefühlt hat, gegen eine Staatlichkeit, die nur an ihre eigene Pfründe denkt. Das heißt also, da ist lediglich ein Prozess angestoßen worden, um diese Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft neu auszutarieren. Das führte dann eben zur Alternative Anarchie oder Diktatur. Also meine Anarchie wie in Libyen, Bürgerkrieg wie in Irak und Syrien oder aber Diktatur wie in Ägypten. Da müssen wir auf sehr viel langfristigere Prozesse einstellen, damit diese Frustration der Jugendlichen, die sich zu Recht ausgeschlossen fühlen von der Politik, von der Gesellschaft, von wirtschaftlichen Chancen, von Aufstieg, dass das der zum Tragen kommt. Da ist noch sehr viel Druck im Kessel und irgendwann wird uns das auch wieder um die Ohren fliegen.
Auf den letzten Seiten Ihres Buches liest man, ich zitiere, der 30-jährige Krieg der Araber steht erst an seinem Beginn und niemand weiß, wann und wie er endet. Der Islamische Staat wird keine Endstation sein. Entscheidend ist, was auf ihn folgen wird. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, die auch der Titel Ihres Buches stellt. Ist der Islamische Staat eine Endstation?
Wenn es uns nicht gelingen sollte, diesen Islamischen Staat militärisch und auch ideologisch zu besiegen, dann droht uns wirklich sehr viel Ungemach. Und dieses Aufrütteln wollte ich mit dem Titel erzielen.
Das sagt Rainer Herrmann. Er hat das Buch Endstation Islamischer Staat veröffentlicht. Das Buch ist erschienen bei DTV Knapp, hat rund 130 Seiten und kostet etwa 13 Euro. Und Rainer Herrmann hat mit uns über dieses sehr, sehr spannende Thema gesprochen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen, Frau Helpold.